Susanne und Isabel sind Wissenschaftlerinnen. Sie bewegen sich aber weder im Labor noch in der Bibliothek oder im Hörsaal. Stattdessen gehen sie zum Beispiel auf Dorffeste und beobachten und befragen. Mit ihren Forschungsprojekten zu sozialer Innovation in Sachsen-Anhalt waren sie bundesweit früh dran. Mein Name ist Jan Wagener und ich führe im Podcast Sigusa redet mit Gespräche über soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen und Sachsen-Anhalt. In dieser Folge mit Susanne Winge und Isabel Müller vom Zentrum für Sozialforschung Halle erfahrt ihr, welche Forschungsergebnisse man zwischen Autoscooter und Geisterbahn gewinnt und welche Erkenntnisse sie aus ihren Projekten gezogen haben. Viel Freude beim Zuhören. Ich bin hier mit Susanne Winge und Isabel Müller.
Ich bin Susanne Winge, ich habe Soziologie studiert, bin seit 2002 am Zentrum für Sozialforschung Halle tätig, bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch Geschäftsführerin, also vertrete so zwei Rollen.
Ich bin auch Soziologin, genau wie Susanne. Ich arbeite ebenfalls als wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZSH. Ich bin seit 2020 hier, also etwas kürzer. Bin damals 2020 direkt in das Thema soziale Innovation eingestiegen, habe das Thema hier kennengelernt. Da können wir sicherlich auch gleich nochmal in die Projekte tiefer einsteigen. Ich bin offiziell seit Juli 2025 Doktorandin an der Philosophischen Fakultät an der Uni Halle, bin wieder eingeschrieben als Promotionsstudentin an der Uni Halle und habe mit meiner Doktorarbeit begonnen.
Würdet ihr beide sagen, ihr seid Wissenschaftlerin?
Doch schon. Also wir am ZSH, wir sind manchmal sehr nah an der Praxis dran, arbeiten mit kleinen lokalen Initiativen, aber wir haben auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Also bei uns gibt es sowohl Projekte, die Grundlagenforschung machen, als diese anwendungsbezogenen Projekten, also von Projekte. Von daher würde ich schon sagen, dass wir uns als WissenschaftlerInnen verstehen.
Ja. Genau, also das sehe ich auch so. Ich würde mich auf jeden Fall als Wissenschaftlerin beschreiben. Ich arbeite also was bedeutet das, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu sein? Wir arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden, das heißt, wir erheben erstmal ganz viel Daten. Ja, wir wollen irgendwie Wissen generieren. Da gibt es viele verschiedene wissenschaftliche Methoden, die wir hier am ZSH auch machen und mit denen wir vorgehen und die ich selber auch anwende. Und man hat am Anfang auch immer eine Überlegung, so ganz klassisch wissenschaftlich, und die prüft man dann. Also das ist schon, was ich als wissenschaftlich bezeichnen würde.
Susanne, du hattest im Vorgespräch aber auch gesagt, das ist auch nicht so ganz, also ihr seid ein bisschen eine besondere Institution, seid ihr schon. Was ist denn das Zentrum für Sozialforschung in Halle?
Ja, wir sind ein eingetragener Verein und als solcher wirtschaftlich also komplett selbstständig. Das heißt, alle Projekte, die wir hier bearbeiten, die werben wir auch selber ein. Gleichzeitig, und das ist auch diese wichtige Verbindung zur Wissenschaft, sind wir ein Anninstitut an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das heißt, wir haben diesen engen Bezug, auch wenn wir absolut unabhängig von der MLU sind.
Hm. Du hast gerade erwähnt, Begriffe und Thesen aufstellen ist ein großer Ansatz. Wie schlägt man denn dann die Brücke zu, also wenn ihr sagt, ihr seid ein Verein, dann kennt ihr ja auch so ganz normale Vereinswesen-Themen. Also ihr habt ja auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn irgendwo ein Verein euch erzählt, wir haben jetzt hier eine Vorstandssitzung, das müsst ihr auch machen in irgendeiner Form oder eine Mitgliederversammlung. Wie schlagt ihr da die Brücke zwischen den großen wissenschaftlichen Themen und so kleinen Sachen?
Da würde ich kurz einsteigen. Also der Verein unterhält quasi das wissenschaftliche Institut. Das heißt, wir haben eine Mitgliederversammlung und einen Vorstand und die Geschäftsführung, die sich um das Organisatorische kümmern, alles, was zum Verein dazukommt. Und dann haben wir quasi das wissenschaftliche Institut ZSH, an dem wir Beschäftigte anstellen, mit denen wir arbeiten, die natürlich, so wie Isabel, die dann natürlich auch dazu beitragen, ihren Teil, dass wir auch über die nächsten Jahre weiterhin Projekte einwerben können. Und das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, diesen Spagat zwischen den organisatorischen Anforderungen eines Vereins und den Anforderungen auch, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte, zu gehen. Aber das ist auch gleichzeitig eine Stärke, weil wir eben vieles aus der Praxis auch anders kennen, weil wir uns eben mit bestimmten Themen, wie du schon gesagt hast, selber auseinandersetzen müssen.
Und vielleicht noch ergänzend, das werde ich auch oft gefragt, was ist denn so der Unterschied zu jemandem, der direkt an der Uni ist? Wir machen zurzeit, oder ich mache keine Lehre, das ist so der Unterschied. Mhm. Ich gehe wirklich viel in die Forschung und ins Feld. Dafür haben wir den Teil der Projektanträge, ne? Wir müssen eben auch Projektanträge schreiben. Das ist was, das so ein bisschen wieder auf oder ausgleicht zeitlich. Und wie Susanne schon sagte, wir sind auch im Gegensatz zu einer Uni vielleicht sehr nah an unseren Untersuchungsobjekten dran, wenn man das so sagen möchte. Also ich bin viel mit Menschen unterwegs. Wir kennen die Region hier sehr gut, das kommen wir später auch nochmal. Wir sind ja eher hier regional unterwegs und auch seit Jahren schon. Wir kennen also Sachsen-Anhalt und die Landkreise und die Kommunen recht gut. Wir sind da gut vernetzt. Das unterscheidet sich auch vielleicht von einem Forscher, der eher an der Uni tätig ist. Nicht immer, aber ne, also wir sind sehr nah an der Praxis dran und wir machen auch viel Wissenstransfer. Also das, was wir erforschen, geht auch wieder raus. Also da schauen wir auch immer, wie können wir das irgendwie auch so aufbereiten, dass das verschiedene Zielgruppen auch erreicht, was wir hier eigentlich machen. Und das ist auch, finde ich, auch eine wichtige Arbeit am ZSH, wo wir auch viel mit Herzblut dahinter stecken, dass wir eben auch im Bereich Wissenskommunikation viel machen.
Wie sieht ich finde Feldforschung ist ein schönes Wort, weil ich habe dann immer direkt so Archäologen oder so vor Augen, die irgendwie mit so einem Pinsel, ich war letztens in Pompeji, deswegen habe ich jetzt direkt so Menschen vor Augen, die mit so einem Pinsel irgendwo sitzen und etwas abstauben. Wie sieht Feldforschung aus in der Sozialforschung, in der Soziologie?
Ich würde anfangen, Isa, du kannst gerne ergänzen. Also im Endeffekt geht es ja auch um Artefakte. Nicht im haptischen Sinne etwas, was wir ausgraben können, sondern uns interessiert, was die Menschen umtreibt, was die Menschen bewegt, wie Menschen Situationen bewerten. Das wollen wir zusammentragen und zu einem Bild zusammensetzen. Jetzt bleibe ich mal im Gleichnis ein bisschen der Archäologie. Das heißt, wir sind vor Ort unterwegs, wir sprechen mit den Menschen. Natürlich machen wir auch Befragungen, wo wir teilweise online, aber auch schriftlich, dass wir über eine Briefwurfsendung Personen zu bestimmten Themen befragen. Das erfolgt über ganz unterschiedliche Methoden. Manchmal sind wir einfach nur dabei und beobachten, wie bestimmte Prozesse ablaufen, wie Veranstaltungen organisiert sind, mal bei einem Volksfest. Also das erfolgt über ganz unterschiedliche Methoden und das ist dann tatsächlich auch sehr nah dran am Feld. Also da ist die schriftliche Befragung wahrscheinlich noch am weitesten weg. Und so wie man ins Gespräch kommt, ist man ja unmittelbar mit den Personen in Kontakt, ist vor Ort. Man schaut sich die Orte an, die man auch beforscht. Also das ist das, was Feldforschung bei uns ausmacht.
Genau, also das kann ich nur an einem Beispiel noch beschreiben. Also ich bin sehr viel qualitativ unterwegs. Das heißt, ich führe viele Interviews mit Menschen und ich habe jetzt ein Dorf untersucht in Sachsen-Anhalt. Da wollte ich eine Dorfbefragung machen und der erste Schritt, den ich auch mache, ist hinfahren und mir den Ort angucken. Und da laufe ich durch die Straßen und gucke, welche Häuser da sind. Vielleicht spreche ich auch schon jemanden an. Und im zweiten Schritt gab es eine Bürgerversammlung. Da bin ich dann auch hin und habe mich vorgestellt und habe gesagt, die kommenden Tagen und Wochen möchte ich Sie befragen, darum geht's, machen Sie doch mit. Also habe schon mal Gesicht gezeigt, man hat mich schon mal gesehen. Das ist in so einem Dorf ja auch immer total wichtig. Wer ist da Neues? Ich falle natürlich auch auf, wenn ich da nicht dazugehöre. Dann habe ich ein Anschreiben persönlich verteilt, also habe mir die Zeit genommen und bin von Briefkasten zu Briefkasten und habe nochmal einen Brief reingesteckt, dass ich bald komme. Und dann war es wirklich eine Haustürbefragung. Also ich habe an die Haustüren geklingelt und geklopft und habe dann um ein Interview gebeten. Und viele haben das auch mitgemacht, nehmen das sehr höflich auf. Und das ist Feldforschung. Also ich bin dort vor Ort im Feld. Ich verbringe da viel Zeit. Ganz klassisch auch in der Feldforschung, in der Soziologie, ist die Beobachtung, das hatte Susanne schon gesagt, die teilnehmende Beobachtung. Ich gehe, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie verhalten sich die Leute beim Dorffest, gehe ich dahin und beobachte, habe vorher ein Beobachtungsschema, auf was will ich beachten. Das mache ich auch oft verdeckt, also die Leute wissen nicht, dass ich da als Wissenschaftlerin unterwegs bin, sondern ich bin als ganz normaler Gast da. Ich möchte ja auch, dass sie sich natürlich verhalten und das nicht verzerrt wird irgendwie durch meine Anwesenheit.
Da gibt es ja auch, ihr habt ja auch gesagt, Kommunikation nach außen ist auch wieder aufzuarbeiten, gibt es ja auch und das bringt ja auch so Begriffs, also Dinge zu komprimieren, bringt ja auch immer mit sich dann einen neuen Begriff einzuführen. Dieses Fremdsein, was du gerade beschrieben hast, das ist ja so, finde ich gerade so spannend, weil das passiert in dem Fall, du tauchst physisch auf und du kleidest dich anders, siehst anders aus oder bist einfach nur, weil die wissen genau, wer da rumläuft, das ist einfach eine neue Person. Du könntest dich kleiden, wie du willst, alle wüssten, wir kennen uns ja alle gegenseitig, die ist neu. Das passiert ja auch sprachlich. Und das ist ja so ein bisschen ein ganz großes Thema bei uns bei Sigusa.
dass Begriffe neu kommen und man irgendwie sagt, ja, wir können jetzt mit Begriffen arbeiten, das macht es uns einfacher, mit neuen Begriffen zu arbeiten und nicht immer einen ganzen Begriffskatalog mitzubringen, sondern wir können das jetzt viel reduzieren, also auf einen Begriff. Wie ist das, ich mache jetzt mal diese Überleitung zu diesem Thema Social Entrepreneurship und soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen. Vielleicht an dich, Susanne, wann ist dir dieser Begriffskomplex oder einer der Begriffe zum ersten Mal hier so in Sachsen-Anhalt untergekommen? Weißt du das noch?
Ja, also wir haben Themen, die uns beschäftigen, die sich immer so in der großen Klammer gesellschaftlicher Wandel, sozialer Wandel bewegen. Also etwas, was die Menschen auch bewegt, weil sich Dinge verändern. Das wird so und so empfunden, mal positiv, mal weniger positiv. Und dadurch, dass wir sehr viel vor Ort auch unterwegs sind, so in kleineren Projekten, haben wir sehr schnell auch die Praxis kennengelernt. Das heißt, eigentlich ist es uns auch so gegangen, wie ich jetzt vermuten würde, dass es teilweise den Social Entrepreneuren oder den sozialen Innovationen geht. Man macht etwas, hat diesen Begriff noch gar nicht auf dem Schirm und irgendwann sind wir darauf aufmerksam geworden, dass in der Wissenschaft quasi jetzt so das Ganze unter dem Thema soziale Innovation gefasst wird. Das wird natürlich auch, wenn man jetzt in die Forschungslandschaft reinschaut, ein bisschen auch durch die Projektanträge gesteuert. Das ist ein Begriff, den die EU relativ schnell auch für sich aufgeschlossen hat und darüber diffundiert das dann natürlich auch in die Einrichtungen, die sich mit den Projekten der EU befassen, die dort vielleicht auch Projekte platzieren wollen. Und so ähnlich war das eigentlich auch bei uns. Also wir haben etwas gemacht, bei dem uns irgendwann bewusst war, ja, das sind soziale Innovationen. Also als Soziologe kennt man dieses Thema der sozialen Neuerungen, neue soziale Verhaltensweisen, aber diesen Link zur Innovation, da sind wir so 2014, 2015, würde ich sagen, also wirklich schon so vor 10, 11 Jahren, also schon vor einer Weile, so in die Richtung aufmerksam geworden. Und tatsächlich für Sachsen-Anhalt war es so, dass mit der Ausschreibung des Kompetenzzentrums Soziale Innovation, die ja 2016 rauskam, da ist uns bewusst geworden, dass das Land quasi diesen Begriff jetzt auch für sich aufgenommen hat. Also da ist es sehr deutlich geworden für uns.
2014, das ist ja irgendwie, ich finde, das ist so eine ganz, so eine Umbruchzeit ja auch gewesen. 2013 war, glaube ich, die große Flut hier in Sachsen-Anhalt, wenn ich mich recht erinnere. 2014, 15 Thema Flucht, auch dadurch irgendwie eine Verwaltungskrise, die das Ganze irgendwie ausgelöst hat. Das hat irgendwie gesellschaftlich auch ganz viel ausgelöst. Sind das so die Themen, die du auch mit Sachsen-Anhalt und der Zeit damals verbinden würdest? Könntest du dich noch erinnern, was damals so die Themen waren? Weil ich finde, soziale Innovation ist ja, das ist ja, also ne, da geht es ja nicht nur um irgendwas ganz Abstraktes, sondern da geht es ja auch um was sehr Konkretes.
Also tatsächlich eins der Themen war es genau, also das Thema Integration. Wir kommen ja im Ursprung aus der Arbeitsmarktbeobachtung, also die Prozesse, die sich nach 89 in den neuen Ländern, in den Betrieben halt verändert haben, also den Blick auf die Beschäftigten, wie entwickelt sich die Beschäftigungssituation und da ist das Thema Vereinbarkeit Familie, Beruf aufgekommen, also sehr viel stärker geworden. Das gab es vorher auch schon, aber das hat da nochmal zugenommen. Wir hatten das Thema Integration der geflüchteten Menschen, welches dazu kam, aber auch das Thema Inklusion fing da langsam an, Schwung zu nehmen und stärker in die Breite zu diffundieren. Und das sind so Themen, die uns auch interessiert haben und aus dieser Richtung kommt das dann auch, dass wir uns damit beschäftigt haben. Wir haben aber natürlich auch, oder wir haben auch den Blick eher aus einer Richtung Einstellung der Menschen, Einstellung der Bevölkerung. Wir schauen uns wir machen die Einwohnerumfrage in Halle. Wir haben aber auch im Land Sachsen-Anhalt befragt, Einstellung zu bestimmten Sachen. Und auch da haben wir gesehen, dass sich so Sachen verändern, dass Unsicherheiten entstehen, Herausforderungen für Menschen eben beschrieben werden und vielleicht kann man das so in diesen Zeitraum setzen. Ich denke, das hat schon ein Stück vorher angesetzt, aber für das ZSH hat es dort tatsächlich dann auch die Schwerpunkte am ZSH verändert dahingehend.
Du hast gesagt, ihr habt schon Sachen gemacht, wo ihr dann gemerkt habt, das ist soziale Innovation. Hast du so Beispiele, die damals, wo ihr dann drauf geguckt habt, gesagt habt, jetzt haben wir eine Kategorie für dieses konkrete, für das, was so bei hier passiert oder so?
Ja, ich glaube, so der erste Bereich, wo es uns so bewusst geworden ist, ist das Thema auch Inklusion und Integration. Als dann Strukturen entstanden sind, die einfach unterstützen wollten, die auf eine Lücke aufmerksam geworden sind oder ich sag mal Schnittstellen im System, wo eine bestimmte Zielgruppe durchgerutscht ist, was keinem aufgefallen ist oder was man erst nicht gesehen hat. Und dann gab es eine Aktion, dann hat sich eine Initiative damit auseinandergesetzt und hat versucht, an der Stelle anzusetzen. Und ich glaube, das waren so für uns auch die ersten Berührungspunkte, dass wir gesehen haben, sie wollen dort etwas ändern, wie mit einer gewissen Herausforderung umgegangen wird oder mit einer gewissen Problemlage umgegangen wird. Und im Nachgang hat das dann alles so ein bisschen in das Bild gepasst. Wir haben ja das Thema auch Daseinsvorsorge, gerade in den ländlichen Räumen, also das Thema Ärzteversorgung, was kann da gemacht werden, damit man auf dem Land wirklich noch eine gute ärztliche Versorgung hat. Und auch die Diskussionen laufen ja schon länger. Da haben wir punktuell reingeschaut über das Thema Pflegeberatung zum Beispiel und haben dann hinterher auch gemerkt, da gibt es Lücken, da versuchen Initiativen etwas zu entwickeln, um die Herausforderung zu lösen. Und das sind soziale Innovationen, weil sich dadurch etwas ändern könnte, wenn es diffundiert in die Breite.
Glaubst du, das ist Zufall, dass das so zusammengefallen ist damals? Oder könnte es auch damit zusammenhängen, dass gerade weil Herausforderungen da waren, mussten Leute Lösungen finden und deswegen sind diese Lösungen irgendwie so weit aufgefallen, dass man gesagt hat, jetzt wir brauchen Begriffe, um das zu beschreiben. Ist es eher so rum?
So rum. Also ja. Es ist kein Zufall. Es sind Entwicklungslinien, die sich einfach abgezeichnet haben in der Veränderung, die wir gesellschaftlich global durchleben. Diese zunehmenden Verflechtungen auch von Veränderungsdynamiken, die ja immer stärker auch auf regionale Veränderungen einwirken. Da Lösungswege zu finden und auch zu framen oder Begriffe für etwas zu finden, das geht damit einher, das ist ja auch Aufgabe der Wissenschaft an der Stelle, einfach zu beobachten, was passiert da, wo kommt das her, wo könnte das hingehen, Muster zu finden und damit das Ganze auch dem Kind dann auch einen Namen zu geben.
Ja. Hm. Du hast gerade das Kompetenzzentrum erwähnt, was dann damals gestartet wurde. Ich glaube, bei Zentrum denke ich mal an Gründung, aber wenn ich es richtig verstehe, ist es eher ein Projekt gewesen. Was war da das Ziel oder auch was war also vielleicht die Not, warum da etwas entstanden ist oder der Grund oder die Vision oder warum ist da was entstanden dann?
Also das Land hat das als Projekt ausgeschrieben und es war das explizite Ziel, das Thema soziale Innovation im Land präsenter zu machen. Also das war das große Ziel, was dahinter stand. Das wurde in kleinere Teilziele runtergebrochen. Die Sozialunternehmer, Social Entrepreneure waren zum Beispiel eine Teilzielgruppe in dem Projekt. Und das Land hat hier wirklich ein Modellvorhaben aufgesetzt, was auch sehr offen war, lernen konnte, sich noch umorientieren konnte im Arbeiten. Und aus meiner Wahrnehmung ist es wirklich, dass das Land hier auch die Strategien, die Denkrichtung aus der EU aufgegriffen hat und für sich erkannt hat, das ist eine Chance für Sachsen-Anhalt, wenn wir da ein bisschen genauer hinschauen, dass wir da noch Potenziale heben oder Anstöße bekommen für die Herausforderungen, die uns künftig im Land Sachsen-Anhalt alle betreffen werden.
Da war Sachsen-Anhalt, glaube ich, ein frühes Land damals. Ich meine, wir reden von vor 10 Jahren. Das Thema ist jetzt irgendwie vor 2 Jahren bundesweit sozusagen in dieser SIGU-Strategie festgehalten worden. Also es ist jetzt irgendwie, glaube ich, immer noch ein sehr aktuelles Thema. Habt ihr eine These, warum war Sachsen-Anhalt früh dran? Liegt das an Einzelpersonen? War das Zufall?
Also aus meiner Wahrnehmung, das ist jetzt aber auch nur eine These, ist das wirklich der Arbeit des Ministeriums für Arbeit und Soziales damals zu verdanken, dass es dort Verantwortliche gab, die für sich das Thema erkannt haben und gesagt haben, das ist etwas, was wir im Land unbedingt vorantreiben müssen, was uns helfen kann, wirklich auch in große ländliche Gebiete in Sachsen-Anhalt hier vielleicht eine Unterstützungsstruktur irgendwann auch zu schaffen, um solche kleinen Lösungen, kleine lokale Lösungen auch stärker zu befördern, zu stärken, besser zu vernetzen. Aber dafür braucht es erstmal einen Überblick.
Ja.
Und ich glaube, Sachsen-Anhalt war dadurch damals auch ein absoluter Pilot. Hast ja auch gerade selber gesagt, wir haben heute eine SIGU-Strategie, ne? Da kann ich reingucken, kann so ein bisschen schon, die gab es damals nicht. Und so war auch der Wunsch vom Land und auch unsere Arbeit letztendlich auch einfach zu schauen, Also wir haben auch erstmal begonnen mit einem Definitionsrahmen, was sind soziale Innovationen überhaupt und was sind sie in Sachsen-Anhalt vielleicht auch, ne? Was kann das überhaupt sein? Und es gab dazu natürlich fachlich total viel Literatur und es gab auch Literatur zu sozialen Innovationen in verschiedenen Regionen, aber man musste das auch natürlich anwenden können auf Sachsen-Anhalt. Und das war echt so ein Novum damals. Damit haben wir auch begonnen. Also.
Ja, du hast ja ungefähr zu der Zeit gerade, glaube ich, deinen Bachelor fertig gehabt. Bist irgendwie so wahrscheinlich aus dieser sehr grundlegenden wissenschaftlichen, was ja immer der Bachelor so mit sich bringt, aus dieser grundlegenden Arbeit irgendwie weitergegangen. Kannst du dich noch erinnern, ob das damals irgendwo mal, ob dir das damals untergekommen ist oder wann bist du damals irgendwie zum ersten Mal in Berührung gekommen damit?
Ich bin tatsächlich mit meinem Beginn hier am ZSH damit intensiv in Berührung gekommen. Ich habe den Begriff mal gehört, aber nicht wahrgenommen. Und es hat auch in meinem Studium, war es kein inhaltliches Thema. Es hat soziale Innovationen haben damals dort noch keine Rolle gespielt. Ich habe aber trotzdem in so Feldern schon gearbeitet. Ich habe damals angefangen, gleich im Bereich Quartiersentwicklung oder wir sind so ganz viele Themen aufgekommen, die mich jetzt im Rahmen der sozialen Innovation nach wie vor beschäftigen. Aber man hat sie damals nicht soziale Innovationen benannt.
Ja. Dann gab es dieses Kompetenzzentrum. Es gibt dann noch so weitere Begriffe, dieses Delfin-Projekt, das Sensa. Es gibt so weitere Begriffe, die dann so kamen, auch als ich jetzt neu mich mit dem Thema beschäftigt habe. Wo wollte man hin damit, mit den ganzen Projekten? Gab es irgendwie ein langfristigeres Ziel, wo sich so diese Projekte Stück für Stück hingearbeitet haben?
Das gab es so nicht. Also das ist auch dieser fehlenden Strategie einfach geschuldet. Das Thema schwappte hoch mit dem COMZ und wir haben ja versucht, das große Thema soziale Innovation, bei dem die Social Entrepreneure eine Teilgruppe waren, deutlich stärker publik zu machen. Und im selben Atemzug hat quasi die Investitionsbank Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem MITS Merseburg das Projekt Delfin auf die Beine gestellt. Das war ein Müh später, also da lief das COMZ schon. Vielleicht auch angeregt durch das, was jetzt über das Kompetenzzentrum dann schon bekannt war. Und da war ja der Fokus dann explizit auf die Sozialunternehmer, die Social Entrepreneure. Und Delfin richtete sich speziell auf die Entwicklung von Finanzierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Social Entrepreneure. Die hatten ja auch eine Pilotphase, wo sie versucht haben, 10 potenzielle Social Entrepreneure über 9 Monate zu begleiten, auf verschiedene Art und Weise zu schulen. Und das war wirklich so ein Testen. Ist da was? Gibt es die überhaupt schon? Finden wir sie? Das war ja auch die Herausforderung, vor der das COMZ stand. Ja. Und Sensa hat quasi dann in der logischen Konsequenz an Delfin angeschlossen, als Delfin auslief. Das war ein Interreg-Projekt, also von der EU gefördert. Hat sich dann das MITS Merseburg nochmal gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein und hat das Sensa-Projekt beantragt. Das ist über Sachsen-Anhalt dann wieder gefördert worden. Und dann hatten wir uns auch schon sehr, sehr viel näher gekoppelt. Also das COMZ und Sensa haben dann recht eng zusammengearbeitet. Und da blieb der Schwerpunkt bei den Social Entrepreneuren. Es blieb dabei zu schauen, wie man so Erkenntnisse aus dem Delfin-Projekt, welche Unterstützung braucht es? Braucht es eine Integration vielleicht in die Gründungsberatung? Wie weit kann das gelingen? Was braucht es aber vielleicht an Besonderheit für Social Entrepreneure, das nochmal gemeinsam noch viel diffiziler auszufeilen, quasi ein bisschen die Vorarbeiten für SOGUSA. Ja. Das waren damals so die Anliegen von Delfin und Sensa. Das lief tatsächlich erstmal völlig unabhängig von COMZ, aber wir haben sehr viel miteinander zusammengearbeitet. Also wir haben uns da auch wechselseitig ergänzt, befruchtet und ausgetauscht.
Du meinst gerade, ihr habt dann mal geguckt, finden wir die überhaupt? Habt ihr sie gefunden? Habt ihr damals Social Entrepreneure gefunden? Und wie hat man die gefunden? Wussten die da selbst, dass sie das sind? Oder wie hat man die, hat man Leuten gesagt, ach übrigens, du bist das? Oder wie kam das zustande?
Auch. Also wir haben Social Entrepreneure gefunden. Wir haben im COMZ aber eine sehr weite Definition von sozialer Innovation. Also für uns wir haben nach Akteuren geschaut, die sozial innovativ wirken. Das können auch Vereine sein, das können auch Privatpersonen sein, das konnten Unternehmen sein. Auch politische Akteure sind durchaus in der Lage, soziale Innovation nach vorne zu bringen oder in ihrem Wirken irgendwie sozial innovativ zu sein. Also das war immer so eine ganz große Palette und wir haben uns damals ein Kriterienraster erarbeitet, was braucht eigentlich jemand, der sozial innovativ ist. So, der macht auf jeden Fall was Neues, der macht es aber auch besser als bisherige Praktiken, ne? Also das hat immer so also nicht alles, was Neues ist gleich innovativ. Und was für die sozialen Innovationen ganz wichtig ist, der hat eine gewisse Werteorientierung. Also soziale Innovationen sind gemeinwohlorientiert schon. Das ist das, wie wir es auch verstehen und wollen das Leben von Menschen verbessern. Und das machen nicht nur Unternehmen, das machen auch ganz viele andere Leute. Und dann muss man immer gucken, machen die das ganz kleinräumig und lokal? Haben die erst angefangen? Haben die eine Idee und probieren gerade aus? Oder sind die schon implementiert, haben die schon was ausprobiert, haben die Konzepte schon übertragen und verdienen sie damit auch Geld und reinvestieren? Also solche Sachen spielen da alle eine Rolle. Es gibt in Sachsen-Anhalt in dieser breiten Definition sehr viele Akteure. Wenn man konkret nach Unternehmen sucht, nach Sozialunternehmen, dann wird die Gruppe kleiner. Für uns ist der Social Entrepreneur eine Schnittmenge in der sozial-innovativen Akteursmenge.
Wenn ich zurückschaue auf das Kompetenzzentrum, das Fraunhofer in Halle hat damals das Thema Social Entrepreneure bearbeitet und die sind tatsächlich ganz stark erstmal über die Maker-Szene gegangen. Das war wirklich erstmal Netzwerkbildung. Also das war auch das erklärte Ziel im Comzet, erstmal zu schauen, wen gibt es denn da? Kann man das in die Richtung Social Entrepreneur interpretieren? Wo kommen die her? Was haben die für Herausforderungen? Wo wollen sie hin? Und das war ganz viel am Anfang unsererseits nur Netzwerkarbeit, also alle zusammenbringen, zu schauen, was macht ihr, was braucht ihr, den Austausch zu fördern, war wirklich, also jetzt mal überspitzt gesagt, bring jemanden mit, der was Ähnliches macht wie du und wir schauen alle mal gemeinsam, ob wir wirklich gemeinsam diese Schnittstellen und diese Schnittmenge bilden. Und das war die Vorarbeit, die einfach nötig ist, weil auch die Erfahrungen haben wir in Projekten gemacht. Es gab auch den Versuch, das mal über einen Wettbewerb zu starten. Da hat sich kaum jemand angesprochen gefühlt, weil das Label einfach schon Sozialunternehmen drauf stand. Da ist keiner gekommen. Also da musste man dann echt nochmal in die Netzwerke reingehen und nachhaken und sagen, hier, wir haben da was, das ist spannend, wäre das nicht was für den und den und den, weil irgendwann kennt man ja dann auch die Ersten, man weiß, dass die eigentlich so in die Richtung und so entwickelt sich am Anfang ein Schneeballeffekt. Und ich habe das Gefühl, dass wir so mit dem Ende der Projekte Comzet, Sensa, Delphin, hatten wir den gut in Gang gesetzt, aber wir hatten auch 2022 nicht wirklich ein Gespür, was für eine Quantität steckt da dahinter? Und das ist auch eine gewisse Herausforderung, vor der wir alle jetzt stehen. Es gab jetzt Lücken. Keiner weiß es so genau. Und wenn man Unterstützungsstrukturen aufbauen will, stellt man sich ja irgendwann die Frage, für wie viele macht man das eigentlich? Mhm. Ist es das wirklich, was gebraucht wird? Das heißt, man muss eigentlich da wieder ansetzen und wieder suchen. Und da gibt es kaum valide Zahlen oder wenige. Also ein bisschen was wissen wir. Und es braucht halt auch viel tiefer. Also man muss reingehen, man muss die einzelnen Initiativen kennenlernen. Das ist von oben oder aus einer Meso-Perspektive einfach sehr schwer zu erkennen.
Ja.
Und weil wir auch über das Label soziale Innovation oder Social Entrepreneurship gesprochen haben, das ist natürlich auch ein Label, was wir auch mit nach außen geben. Wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, es gibt so Prozesse, das sind Wandelprozesse, die soziale Praktiken beeinflussen. Wir fassen das natürlich toll unter diesem Dach sozialer Innovation zusammen. Man kann das genauso wieder dann aufdröseln und muss es auch. Dann gibt es nämlich doch ganz, also für Gesundheit, Arbeit, Nachhaltigkeit, wir dann wieder wahnsinnig viele Bereiche, in denen es sozial innovative Akteure gibt. Keiner, also oder in den seltensten Fällen, sagt jemand von sich aus, oh, ich bin eine soziale Innovation oder ich bin Social Entrepreneur. Das haben wir oft mitgegeben. Wir haben gesagt, das, was ihr macht, das ist auch sozial innovativ, das ist ganz toll und zwar aus den und den Gründen. Ja. Und dann kommt da natürlich auch eine Erkenntnis, so eine Zustimmung, ah ja, stimmt eigentlich und ist für den Akteur vielleicht auch gut, weil er sich dann nochmal irgendwie anders auch andere Perspektiven auf sein eigenes Wirken haben kann. Vielleicht auch, das hat auch Einflüsse auf Fördermittel. Wie kann ich eben gucken, wenn ich weiß, ich bin sozial innovativ, was ich mache, dann ist auch der Job für mich vielleicht relevant. Und das Bewusstsein ist vorher gar nicht gegeben. Also wir haben hier viel sensibilisiert für diesen Begriff. Und ich erinnere mich noch, wir hatten im COMZ eine Homepage mit einer Landkarte dieser ganzen sozial innovativen Projekte und es gab so einen kleinen Ticker, wo man sich melden konnte. Du bist sozial innovativ, melde dich bei uns. Das sind die wenigsten. Also so. Und dann melden sich Leute und dann prüfen wir das nach unserem Definitionsraster und dann sind das tolle Projekte, aber sie sind vielleicht nicht sozial innovativ. Also das ist wirklich, so muss man das auch verstehen, das ist ein Begriff, der kommt auch aus der Wissenschaft oder auch aus der Politik, wo man ihn auch einordnen will, hat aber mit diesem praktischen Tun von Unternehmen oder Vereinen, ist es eher so ein Etikett.
Wie gehst du mit diesem Begriff dann um? Nimmst du dann einen anderen Begriff? Hast du dann einen Begriff, wo du sagst, naja, der stimmt zwar wissenschaftlich, könnte ich den nie verwenden, der stimmt nicht, aber der erfüllt seinen Zweck. Hast du, oder wie machst du das? Oder umschreibst du das dann? Oder wie gehst du damit um?
Tatsächlich verwende ich den in der Praxis ganz wenig. Also wenn ich jetzt Leute, in meinem aktuellen Projekt bin ich ganz ähnlich, da finde ich Projekte und finde, oh, die sind sozial innovativ, die möchte ich gerne vorstellen und verbreiten. Ich schreibe dann die Leute an und sage, das, was sie machen, ist eine tolle Arbeit. Und ich sammle solche Sachen, die fallen bei mir unter das Dach soziale Innovation. Da passen sie gut rein, aber also ich spreche die nicht so direkt damit an. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle und das kommuniziere ich auch. Viel wichtiger ist es, in diesen Bereichen zu kommunizieren. Jemand hatte eine 4-Tage-Woche in seinem Unternehmen eingeführt, dann sage ich, oh, in diesem Bereich Arbeit, das ist sowas ganz Neues, was sie ausprobieren. Dann gehe ich eher mit dem New Work-Begriff rein und sage, oh, da, in dem Feld machen sie was, das ist gerade total spannend. Genauso dann im Bereich Nachhaltigkeit würde ich wieder anders kommunizieren. Also ich gehe dann eher themenspezifisch rein und spreche die Akteure nach ihren Themen, in denen sie agieren, an. So gehe ich auf sie zu. Ja.
Wie geht es dir mit wissenschaftlichen Begriffen? Hält dich komplizierte Sprache manchmal davon ab, aktiv zu werden? Möchtest du allein oder mit anderen das Leben der Menschen um euch herum besser machen? Hast du Fragen dazu, wie du oder ihr euer Vorhaben stabilisieren und finanzieren könnt? Dann schreib eine Mail an beratung@sigusa.de. Wir unterstützen dich gerne und kostenlos. Wenn du mehr über Sigusa wissen willst, schau doch mal auf sigusa.de vorbei oder folge Sigu Netzwerk Sachsen-Anhalt bei Instagram bzw. Sigusa bei LinkedIn. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. In Teil 2 des Gesprächs mit Susanne und Isabel reden wir über ihre aktuelle Arbeit in der Region Mansfeld-Südharz und über die Grenzen, an die sie dabei stoßen. Bis zum nächsten Mal bei Sigusa redet mit.